Ja, erstmal einen Herzschrittmacher anmachen und so. Dann geht's los. Ich möchte mit uns beten zu Anfang der Predigt. Ja, Jesus Christus, wir wollen unser Leben auf einen festen Grund bauen. Und ich glaube, das ist eine ganz tiefe Sehnsucht von uns Menschen. Und ich danke dir, dass du so gnädig bist, dass du uns durch dein Wort so etwas gibst. Und ich bitte, dass du das Wunder auch heute tust, dass dein Wort uns erreicht und dass du sprichst und dass du ein Fundament in unser Leben gibst, wo wir es noch nicht haben oder wo es brüchig geworden ist, wo wir das Fundament verlassen haben. Und so bitte ich, dass du uns jetzt bei der Hand nimmst und durch dein Wort führst und zu uns sprichst. Öffne unser Herzen, unsere Ohren, dass wir dich hören, uns von nichts ablenken lassen. Amen. Ist okay? Gut. Ja, bau nicht zu nah am Strand. Ich habe eine Frage, wer von euch fährt in der nächsten Zeit in Urlaub? Oh, sehr schön. Was erwartest du, Christina, vom Urlaub? Sonne und Strand. Miriam? Erholung pur. Gibt es irgendwelche Action-Urlauber unter uns, die richtig Stress brauchen, sonst fühlen sie sich nicht wohl? Anita, oh. Anita Glückmann, ja, mit Norbert wird das sicher auch so sein. Auf der Gemeindefreizeit hat Ulrich Neuenhausen mich sehr überrascht. In einem seiner Vorträge behauptete er doch tatsächlich, dass Jesus auch Urlaub gemacht habe. Ehrlich gesagt, ich war ein bisschen misstrauisch und auch was er so erklärt hat, ich sage es gleich noch, leuchtete mir ein, aber ich habe gedacht, guck lieber mal selber in die Bibel. Und tatsächlich in Matthäus 15 steht, dass Jesus sich zurückzog in die Gegend von Tyros und Sidon. Und Gegend meint dann halt nicht in die Städte, sondern irgendwo dazwischen. Und der Jörg Hoffmann hat, also Jesus hatte Geschmack, das ist irgendwo zwischen Tyros und Sidon in der heutigen Zeit. Und ich vernehme mal an, vor 2000 Jahren war das vielleicht sogar noch schöner. Und was mir wirklich dann im Nachhinein eingeleuchtet ist, was Uli Neuenhausen sagte, ist halt, dass Jesus dort nicht bekannt war. Das heißt, all die üblichen Anforderungen, die an ihn gestellt wurden, trafen dort halt nicht mehr zu. Er musste dort nicht predigen, er musste keine Gespräche führen, er musste keine Seelsorge betreiben, niemanden heilen. Er wurde einfach mit seinen Jüngern in Ruhe gelassen und konnte tatsächlich auch mal Urlaub machen. Ich habe gedacht, nicht damit wir also alle jetzt so auf Urlaub, Jörg, mach, danke. Ich habe gedacht, du musst heute auch mal einen Predigtext raussuchen, der irgendwie was mit Urlaub zu tun hat, Anfang der Ferien, kann man das doch einfach mal machen. Und ich habe gefunden, dass Jesus tatsächlich an manchen Stellen zu seinen Jüngern sagt, es ist stressig genug, macht mal Pause, komm, wir gehen an einen einsamen Ort und ruht euch ein wenig aus. Ruht euch ein wenig aus. Das bekannteste Wort, wo Jesus zum Thema Ruhe sagt, steht allerdings in Matthäus 11. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Da habe ich gedacht, super, das ist mein Text. Da geht es bestimmt um Urlaub. Und wie bitte? Hab gedacht, Mensch, ja, viele Menschen sehen sich danach, so Ruhe zu finden für die Seele. Und natürlich dann auch die Frage, ja, wie macht man das denn eigentlich? Und wir haben hier, Erholung pur heißt oft ja nichts tun. Und nun möchte ich euch gerne mitnehmen in diesen Text hinein, ob das tatsächlich so ist, wenn Jesus sagt, Ruhe finden für eure Seelen. Wie kann man das machen? Welchen Vorschlag hat Jesus? Und deshalb schauen wir uns das mal an. Matthäus 11, 28 auf der nächsten Folie. Ich habe den Luther-Text gewählt, weil der uns bekannt ist. Wo der erquickt steht, steht eigentlich zur Ruhe kommen, Batterien wieder aufladen, sowas. Aber Luther erquickt, da weiß jeder fast, was gemeint ist. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich lese es nochmal vor. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Dankeschön. Jesus wendet sich mit diesem Wort an Menschen, sozusagen, die ruhebedürftig sind, die erschöpft sind, die ausgelaugt sind. Und so intuitiv würde ich sofort sagen, ja, woran liegt das denn eigentlich? Was sind die Ursachen? Wie kommt das, dass Menschen ausgelaugt sind, und würde mich damit befassen? Aber Jesus macht das überhaupt nicht, sondern er geht sofort zur Lösung. Wie kann es passieren, dass jemand Ruhe findet für seine Seele? Keine Analyse der Ursache, wie ist jemand dahin gekommen? Eine Lösung fällt aus, nichts tun und abhängen. Sondern Jesus spricht drei Einladungen aus. Kommen, nehmen, lernen. Kommen, nehmen, lernen. Und so die Zusage, wenn du das tust, wird deine Seele Ruhe finden. Kommen, nehmen, lernen. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Kommen mal an. Ein Freund von mir ist Richter, ist Jurist, und wir laufen zusammen, fahren zusammen Rad, und er versucht mir hin und wieder ein bisschen juristischen Sachverstand beizubringen. Mir ist diese Welt allerdings eher fremd. Aber eins habe ich gelernt, werde ich auch nicht vergessen. Und er sagte, wenn du ein guter Jurist bist, musst du eine Frage immer als erstes drauf haben, wenn du eine Akte, wenn du einen Fall auf den Tisch bekommst. Nämlich die Frage sich stellen. Wir haben keine Juristen, ne, oder? Bin ich überhaupt zuständig? Das ist immer die erste Frage, sagt er. Am einfachsten löst sich ein Fall, wenn du nicht zuständig bist. Das ist jetzt nicht unbedingt was mit faul, also doch auch, aber im Grunde genommen deutet er mit an, er möchte sich lästige Dinge vom Hals halten. Also wenn er sieht, da ist eine lästige Akte, erstmal gucken, bin ich überhaupt zuständig? Nein, super, Schreibtisch wieder leer. Bei Jesus ist das völlig anders. Er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich bin zuständig. Das finde ich spektakulär. Jesus beschäftigt also keine Vorzimmerdame, die erstmal aussortiert, lohnt es sich nicht, sondern kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich bin zuständig. Darin steckt natürlich auch schon auch die Initiative zu kommen. Es ist nicht so, dass Jesus dich trägt zu sich, sondern er lädt ein, hier bin ich bin zuständig, komm. Das heißt, ich kann nicht, um Ruhe für meine Seele zu finden, kann ich nicht auf Distanz zu Jesus bleiben, wenn ich also den Weg gehen will, den er vorschlägt. Ich finde diese Einladung auch deswegen spektakulär, weil ja es manchmal so ist, wenn Menschen in Not sind, wenn sie nicht zurechtkommen, wenn sie ausgelaugt sind, dass sie niemandem zur Last fallen wollen. Dass sie sich eigentlich deswegen auch, weil sie schwächer sind als andere im Vergleich, sich minderwertig fühlen. Und manchmal sich gar nicht vorstellen können, dass da jemand ist, der sich gerade dann um sie kümmert. Sagt, komm, wenn du müßig und beladen bist, ich bin zuständig, komm her. Das Zweite, nehmen, nehmt auf euch. Hier, glaube ich, betont Jesus die Freiwilligkeit. Er stülpt dir nichts auf, klar, komm, aber dann nimm im Grunde genommen selber. Ich lade dir nichts auf, nimm selber. Hier betont er also die Freiwilligkeit. Kein Zwang, keine Pflicht bei Jesus, nimm freiwillig auf dich. Und nun kommen wir zu dem, was Jesus sagt, was man auf sich nehmen soll, wenn man Ruhe für die Seele finden will. Das ist das Joch. Was ist ein Joch, Jörg? Fangen wir mal an. Also, Das ist eine schematische Zeichnung eines antiken Jochs, wo man zwei Ochsen einspannte, und zwar, ich habe jetzt keinen Zeiger, da rein und da rein. Das sind übrigens zwei Jöcher hintereinander. Wie haben wir das denn gemacht, Jörg? Also eigentlich brauchen wir nur ein Ding davon, aber ihr könnt es euch so ein bisschen vorstellen. Schauen wir mal auf das andere Bild, Jörg, auf das Foto, da kann man es vielleicht, da sieht man es. Da oben dieser Querbalken, das ist im Prinzip das Joch. Claudia, du guckst entsetzt. Sieht das gemütlich aus? Nein, ne? Nein. Also ein Joch ist ein Arbeitsgerät. Nimm auf dich ein Joch. Da wird man schon ein bisschen skeptisch. Wie kann Jesus nun die Kurve hinkriegen, dass man über ein Joch zur Ruhe kommt für die Seele? Das Joch, das können wir ja sehen, stellt die Verbindung her zwischen dem Pflug und diesen Ochsen, diesen Tieren, die das Ding ziehen. Das heißt, dadurch wird die Kraft übertragen. Und so muss ein Joch schon eine gewisse Stabilität haben und damit auch ein gewisses Gewicht. Und damals, und hier wahrscheinlich auch nicht, wurde der Tierschutz noch nicht besonders groß geschrieben. Also ein Joch war an und für sich schon schwer und in der Regel auch hart und unbequem. Und wenn man jetzt einen Ochsen gefragt hätte, was möchtest du? Möchtest du auf die Weide gehen und grasen oder möchtest du ein Joch auf dich nehmen? Aber der Ochse wird halt nicht gefragt. Der durfte nicht wählen. Danke, Jörg. Nun ist das Joch eben nicht nur ein Arbeitsgerät, sondern in der Bibel auch ein Bild. Ein Bild in der Regel für belastende Herrschaft. Der Prophet Jeremia trägt ein Joch, geht zu seinem König in Israel und sagt, ihr werdet das Joch des Königs der Perser tragen müssen von Nebukadnezar. Das wird kommen. Beugt euch unter dieses Joch. Das heißt also, mit Joch wird Fremdherrschaft, Zwang, Unterdrückung, Unfreiheit auch bezeichnet. Und selbst Petrus im Neuen Testament, als anfangen sich Heidenchristen zu bekehren und die Judenchristen überlegen, wie halten wir es mit dem Gesetz, sagt Petrus, Mensch, lassen wir doch ihnen nicht auch das Joch des Gesetzes des Moses auf die Schultern legen, das wir schon nicht tragen konnten. Also das Gesetz des Mose wird auch als Joch, als Belastung empfunden. Und spätestens hier hat Jesus jetzt so die Zuhörer bei sich, denn sie kennen das, den Ausdruck Joch. Also vielleicht, das war halt alltäglich, konnten sie das sehen, dass Menschen mit ihren Tieren mit einem Joch arbeiteten. Sie kannten das aus dem biblischen Sprachgebrauch, dieses Joch. Und Jesus bekommt durch dieses Bild Aufmerksamkeit. Sie fragen sich, was will er uns damit sagen? Nimm auf dich mein Joch. Wie meint Jesus das? Also wir haben jetzt gemacht, komm, nimm, und jetzt kommt das dritte, lerne oder lernen. Das ist die dritte Einladung, die Jesus ausspricht. Was ist Lernen? Ich entsinne mich an den Tiefpunkt meines schulischen Lernens im Geschichtsunterricht bei Herrn Morawiec. Kann man den Namen rausschneiden aus dem Tonbeitrag? Nein, der ist schon lange tot. Herr Morawiec hatte eine bestimmte Auffassung von Lernen, und zwar auswendig lernen, und zwar seitenweise Jahreszahlen. Ich weiß keine mehr davon, Französische Revolution, Reformation, all, doch, das weiß ich noch. Aber ansonsten, ich habe keine dieser Jahreszahlen gelernt. Wir schrieben einen Test darüber, und da unten drunter, weil nicht viel auf meinem Blatt drauf war, stand nicht nur 4, nicht nur 5, sondern völlig ungenügend. Das heißt, Herr Morawiec verstand unter Lernen Fakten lernen, Wissen stapeln und auch wiedergeben können. Lernen ist im Hebräischen, im biblischen Denken etwas ganz anders. Da geht es nicht um Fakten. Und da hilft uns jetzt wieder das Bild vom Joch. Das Joch ist also nicht nur ein Arbeitsgerät, es ist nicht nur ein Bild, sondern es ist auch eine gewisse Lernhilfe. Und zwar wie folgt: Wenn ein Bauer einen jungen Ochsen hatte und der das Pflügen lernen sollte, dann nahm der Bauer seinen alten, erfahrenen Ochsen, der noch nicht tot war, und spannte neben den alten Ochsen den jungen Ochsen unter das Joch. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wenn der junge Ochse kreuz und quer die Furchen ziehen will, da geht der Ochse einfach geradeaus, der alte, weil er weiß, dem Bauer gefällt das nicht, wenn die Furchen schief und krumm sind, dann kriege ich hinten eins drüber, also gehe ich lieber geradeaus, egal was der junge Ochse neben mir macht. Ja? Insofern war dieses, und nach einer gewissen Zeit gingen die beiden dann, wenn der junge Ochse ausgetobt war, in trauter Einmütigkeit über den Acker und zogen eine schöne Furche nach der anderen. Nach einer gewissen Gewöhnungsphase. Also, das Joch diente dazu, dass sich der junge Ochse an das Pflügen gewöhnte. Und da sind wir auch bei dem biblischen Lernbegriff. Lernen meint im Hebräischen nicht Fakten auswendig lernen, sondern sich an etwas gewöhnen. Sich an etwas gewöhnen, also Gewohnheiten annehmen. Was sagt Jesus hier also? Von mir lernen heißt, gewöhnt euch an mich. Gewöhnt euch an mich. Und man gewöhnt sich an einen Menschen halt nur immer dann, wenn man mit ihm eine Beziehung eingeht. Wenn man auf engen Kontakt mit ihm lebt, wenn man in eine Lebensgemeinschaft mit eingeht, wenn man Tag für Tag für Tag mit ihm zusammen ist, dann gewöhnt man sich auch im positiven Sinne an einen Menschen. Es entsteht Vertrautheit, man kann gegenseitig die Sätze schon ergänzen. Man weiß ungefähr, wie der andere fühlt und denkt und was er will. Das ist Lernen im biblischen Sinne, sich an jemanden gewöhnen. Und wenn Jesus sagt, lernet von mir, heißt das, gewöhnt euch an mich, lernt mit mir zusammen zu leben. Und dann kann man sagen, als Jesus anfängt, dieses Joch näher zu beschreiben, löst er dieses Bildrätsel auf. Denn er spricht von meinem Joch. Und das heißt nicht nur, dass ihm das gehört, sondern ganz völlig untypisch im Unterschied zu einem normalen Bauer, gehört dieses Joch nicht nur Jesus, sondern er stellt sich selbst mit drunter. Also zwei Ochsen und, nein, das kann man so jetzt nicht sagen, aber Jesus stellt sich also unter sein Joch. Das heißt, wenn er einlädt, komm unter mein Joch, dann steht er daneben. Der Bauer trug das Joch höchstens zum Ochsen hin und dann peitschte er ihn und schob ihn an. Denn das war ja auch Sinn und Zweck des Jochs. Aber Jesus macht das anders. Er sagt, ich stelle mich mit unter das Joch. Wir beide gehen eine Jochgemeinschaft ein. Und ich glaube, spätestens hier werden die Zuhörer große Augen gemacht haben, wie Jesus dieses Bild auflöst und wie er dazu einlädt. Und das Zweite, was er dann dazu sagt, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also Last steht hier auch für dieses Joch. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ein Joch ist halt nicht leicht, ist ein Widerspruch in sich. Ein Joch ist immer hart und es ist so, dass dieser Ochse sich an dieses Joch, an den Druck, an den Schmerz, an diese Scheuerstellen gewöhnen muss. Und bei Jesus, er muss unempfindlich werden und bei Jesus ist es genau umgekehrt. Wenn Jesus sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht, dann deutet er an, dass quasi dieses Joch, wozu er dich einlädt, das ist eine Maßanfertigung für dich. Eine Maßanfertigung, was ganz Persönliches. Und dieses Joch trägt eben die Handschrift Jesu. Er sagt, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und so ist auch dieses Joch, zu dem ich dich einlade. Mein Joch ist so, wie ich bin. Und mein Joch dient dir. Denn er sagt, so wirst du Ruhe finden für deine Seele, wenn du dich sozusagen von mir einspannen lässt. Also, das ist der Weg, den er Jesus aufzeigt, wenn er sagt, du willst Ruhe finden für deine Seele, kommen, nehmen, lernen. Mein Joch, eine Sonderanfertigung für dich, eine Beziehung zu mir, eine Lebensgemeinschaft, in der du dich an mich gewöhnen kannst, in der du merkst, wie ich fühle, wie ich denke, was ich will für dein Leben. So wirst du Ruhe finden für deine Seele. Ich habe mal selber für mich so gefragt, wo sind so meine unruhigsten Zeiten? Und ich glaube, manchmal habe ich entdeckt, dass wenn ich meinen Blick verliere für Jesus und seine Möglichkeiten, wenn ich so mich rauslöse aus dieser Beziehung von ihm, dass mich dann Unruhe packt, weil ich dann relativ schnell meine eigene Begrenzung sehe, meine, meine Schwächen, meine Fehler und dadurch auch eben meine beschränkten Möglichkeiten. Und das macht mir Angst und das macht mich unruhig, ja, und lässt mich auch so ein Stück in Panik geraten. Aber wenn es mir gelingt, wieder zu Jesus zurückzukommen und jetzt um in dieses Bild zu steigen und wieder zu sagen, Herr, ich möchte gerne in deine Jochgemeinschaft rein, das ist besser für meine Seele, für meine Ruhe, als es alleine zu versuchen, dann merke ich, dass das wieder geht, dass ich ruhig werde, dass ich mich entspanne. Von daher ist dieser Text sicher eine Einladung an Menschen, die bisher immer auf Distanz zu Jesus gelebt haben, aber unter Umständen darunter leiden, nicht wirklich Ruhe und Frieden für ihr Leben zu finden, also wirklich nicht den Platz zu finden, wo sie hingehören. Es ist eine Einladung, zu Jesus zu kommen und nicht in der Distanz zu bleiben, sondern zu sagen, ich will das ausprobieren. Ich spüre Unruhe in meinem Leben, aber ich will ausprobieren, stimmt das, was Jesus hier ansagt? Kommen, nehmen, lernen. Das heißt, zu ihm hinkommen, sich einklinken in sein Joch und sich an ihn zu gewöhnen, Ruhe zu finden. Und es ist auch eine Einladung, wieder zurückzukommen. Der Ochse, der normale Ochse beim Bauern, der kommt aus diesem Joch niemals raus, wenn der Bauer das nicht will. Bei Jesus ist das anders. Man kann relativ leicht wieder weggehen und man kann relativ leicht dieses Joch ablegen und man kann auch relativ leicht aufhören, lernen zu wollen von Jesus. Das geht total leicht. Jesus klammert nicht, sondern er lässt dich gehen. Und wenn du nicht dich an ihn gewöhnen willst, dann lässt er das zu. Sein Joch ist sanft, es ist leicht, es zwingt nicht, es ist freiwillig. Deshalb lade ich dich ein, das mal zu erforschen. Wie ist der Ruhezustand deiner Seele? Und was hast du ausprobiert, um zur Ruhe zu kommen? Heute habe ich ein Angebot durch das Wort Gottes vorgelegt und überlege, was du ausprobiert hast und was sind die Ergebnisse. Wie erfolgreich warst du? Hat deine Suche ein Ende gefunden? Hast du Ruhe gefunden oder nicht? Wenn nicht, dann nimm doch dieses Angebot Jesu an. Kommen, nehmen, lernen. Dieses Lernen von Jesus hat so ein paar Klassiker. Das eine ist, dass das Lernen von Jesus damit beginnt, dass man auf ihn hört. Auf verschiedenen Ebenen, dass man hineinhört in das Herz, redet der Heilige Geist zu mir. Es ist das Lesen des Wortes Gottes, die Bibel. Gibt es Stellen, die zu mir reden? Es ist nicht immer alles, aber manchmal blitzt ein Wort auf und du weißt, eigentlich redet hier Jesus. Und was machst du dann? Gewöhnst du dich an dieses Wort, nimmst, wird es Teil deines Lebens? Es ist das Gebet, es ist die Gemeinschaft mit anderen Christen. Es wird immer wieder unterschätzt. Aber diese überschaubaren Gruppen, Hauskreise, Bibelstunden, was auch immer, sind Orte, wo wir gemeinsam uns an Jesus gewöhnen. Und das leichtfertig aufzugeben, führt in der Regel dazu, dass unsere Seelen nicht zur Ruhe kommen. Ich lade dazu ein, wir werden jetzt einen Augenblick der Stille haben, sich diese Frage zu stellen. Habe ich Ruhe für meine Seele gefunden? Willst du das Angebot Jesu annehmen? Und ich werde das dann mit einem Gebet abschließen. Seelen wirklich kennt. Du kennst unsere beunruhigenden Sorgen. Herr, du weißt wirklich, wie es uns geht und vor dir sind wir wie ein aufgeschlagenes Buch. Und Jesus, ich danke dir, dass du zuständig bist, wenn wir unruhig sind, keinen Frieden haben in unserer Seele, und dass du einlädst, für die, die mühselig sind, beladen, zu dir zu kommen. Danke für dieses Bild deines sanften Jochs, dass wir mit dir auf Augenhöhe durchs Leben gehen können und dass das der Weg ist, Ruhe zu finden. Jesus, ich danke dir, dass wir zu dir zurückkommen können, Jesus, und dass, wenn wir manchmal so singen, Herr, ich komme zu dir, Herr, dass wir das auch wirklich tun dürfen, tun können und dass du dich darüber freust, wenn wir es tun. Du hast die stillen Gebete gehört und die Entscheidungen, die getroffen worden sind, und du stehst dazu, zu deinem Wort, und wer sich dir anwählt, zu dir kommt, dein Joch auf sich nimmt und von dir lernt, sich an dich gewöhnt, dem wirst du Frieden schenken für die Seele. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Amen.